Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Montag, da ist die Corona-Ansteckungsrate über den Wert von 1 gestiegen. Die Ansteckungsrate, das ist ja der Wert, der sagt, wie viele weitere Personen ein Corona-Infizierter anstecken kann. Und Angela Merkel hatte immer wieder gesagt, der Wert muss unter oder bei 1 liegen. Also da gab es viel Aufregung darüber, dass dieser Wert angestiegen ist. Wir haben dann gestern berichtet, er ist wieder unter 1 gefallen. Da gab es ein ziemliches Hin und Her. Wollen wir etwas genauer besprechen, auch was die Folgen und die Ursachen dafür sind? Und können wir genauer sprechen mit dem Kollegen Volkert Wildermuth? Herr Wildermuth, wie lässt sich das erklären, diese Schwankungen in der Ansteckungsrate?
Ja, also das ist diese berühmte Reproduktionszahl R und die ist theoretisch total einfach zu berechnen. Da muss man einfach wissen, wie viele Leute sind im Moment mit dem Virus infiziert und wie viele Leute stecken die an. Eigentlich nur zwei Zahlen, die muss man durcheinander teilen. Und das Problem ist, man kennt weder die eine noch die andere Zahl. Und da fangen dann die Schwierigkeiten an. Man weiß ja immer nur, wie viele Leute sind positiv getestet worden zu einem Zeitpunkt. Und damit muss man dann zurückrechnen. Und das führt dazu, dass es diese Schwankungen gibt. Denn die Zahl der positiv gemeldeten Fälle, die beziehen sich ja auf Ansteckungen, die in der Vergangenheit liegen und die werden unterschiedlich schnell weitergemeldet und so weiter. Und das bedeutet, dass das Robert-Koch-Institut da ein einigermaßen komplexes Modell hat, mit dem das gerechnet wird. Da werden all diese Werte reingegeben, dann wird versucht abzuschätzen, wie viele Leute sind denn tatsächlich infiziert zu einem Zeitpunkt. Und dann kommt es eben zu diesen leichten Schwankungen. Mal 1, mal 0,9. Heute steht wieder 0,9 in der neuesten Meldung des Robert-Koch-Institutes. Aber wenn man das dann genau liest, dann steht da eben nicht nur 0,9, sondern dann steht dann auch das Vertrauensintervall. Der Wert liegt zwischen 0,7 und 1. Und wenn man sich dann noch weiter umhört, TU Ilmenau, die macht das auch. Professor Thomas Holz hat da ein Modell. Da sind die letzten Werte bei 0,6. Klingt also besser. Aber das ist ein Wert, der ist für den 17. April berechnet, liegt also schon eine ganze Weile zurück. Dann gibt es auch das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, die haben aktuellen Wert von 0,7. Also das hängt von den Details dieser Modelle ab, worauf die jeweils Wert legen, wo die besonders gut sind. Und wichtig ist zu wissen, all diese Werte schwanken hoch und runter ein bisschen. Und all diese Werte sind im Grunde verlässlich nur für die Vergangenheit. Also wenn wir heute wissen wollen, wie sieht heute die Ansteckung aus, dann müssen wir uns jetzt einfach 10 Tage oder 2 Wochen gedulden. Und dann werden wir das wissen. Deshalb lohnt es sich nicht so genau auf die Zahlen zu schauen, die jetzt heute veröffentlicht werden, sondern man muss im Grunde zurückblicken und sagen, okay, wir haben vor einer Woche oder vor 10 Tagen dieses und jenes gemacht. Wir haben zum Beispiel gelockert und dann müssen wir uns eben gedulden, diese Zeit, und dann auf R gucken und sehen, wie ist das denn im Durchschnitt so gelaufen. Und dann sollte das tatsächlich unter 1 bleiben. Da waren alle Experten, mit denen ich gestern gesprochen habe, einig. Auch wenn die unterschiedliche Werte rausgeben, es ändert sich nichts an ihren Voraussagen, nämlich, dass diese Werte im Moment noch relativ nah bei der 1 liegen. Und wenn wir da deutlich drüber rutschen, haben wir schnell wieder ein Problem.
Und was heißt drüber rutschen? Wie lange muss dieser Wert über 1 liegen, damit man sich Sorgen machen muss?
Ja, jetzt wird es eben tricky. Das heißt, wenn wir merken, dass der Wert über 1 liegt, das ist ja, bezieht sich auf Dinge, die eine Woche in der Vergangenheit passiert sind. Wenn der Wert also wirklich über 1 rutscht, deutlich über 1 rutscht, dann ist schon eine weitere Woche was passiert. Dann hat er sich wahrscheinlich schon weiter vergrößert. Und das ist das Problem. Wenn der Wert erstmal, sagen wir, bei 1,2 liegt, das heißt, die Infektion breitet sich schneller aus und dann breitet sie sich am nächsten Tag noch schneller aus. Das ist ein sehr dynamisches Geschehen. Das heißt, wenn wir merken, wir liegen wirklich deutlich über 1, dann haben wir wahrscheinlich schon ein Problem. Deshalb spricht aus wissenschaftlicher Sicht vieles dafür, sich da vorsichtig voranzutasten. Die gesellschaftlichen Kosten stehen auf dem anderen Blatt. Da muss die Politik dann ihre Abwägung und ihre Entscheidungen machen.
Herr Wildermuth, noch ganz kurz ein anderer Aspekt in der Corona-Debatte, die ja immer weitergeht. Wir hören seit einigen Tagen immer wieder Berichte, dass möglicherweise ein Impfstoff gegen Corona schon deutlich früher vorliegen könnte als erst im kommenden Jahr. Da ist zum Beispiel schon vom September die Rede. War gestern eine Meldung, die wir aus Großbritannien bekommen haben. Wie zuverlässig sind solche Berichte? Wie viel Glauben kann man denen schenken?
Ja, tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von solchen Meldungen. Der Chef von CureVac hat das ja schon vor einiger Zeit gesagt. Wir können das vielleicht schon im Herbst schaffen. Letzte Woche war das dann ein Schweizer Impfstoffforscher, der auch gesagt hat, im Herbst legen wir in der Schweiz los. Jetzt aus Oxford, das Jenner Institute. Die haben aber genau wie alle anderen erst mit so einer Phase 1 Studie bekommen, wo es um die Sicherheit geht. Der Vorteil des Jenner Instituts ist, die haben sich schon Gedanken über eine Phase 3 Studie gemacht, also wo es wirklich um die Wirksamkeit geht. Die wollen also schon im Sommer beginnen, 5000 Leute zu impfen, um rauszufinden, schützt unsere Version des Impfstoffs tatsächlich. Wenn das klappt, umso besser, freut uns alle. Das kann aber im Moment noch niemand wissen. Bei Jenner ist auch positiv, dass die Kontakte nach Indien haben, zum weltweit größten Hersteller von Impfstoffen. Und die haben gesetzt, okay, die haben gesagt, wir setzen jetzt auf das Jenner-Institut. Wir fangen einfach an, diesen Impfstoff schon in großen Mengen zu produzieren, bevor wir überhaupt wissen, ob er wirkt oder nicht. Und wenn das dann stimmt und er wirkt tatsächlich, prima, dann gibt es relativ schnell große Mengen. Aber die Zulassung, die wird wahrscheinlich trotzdem noch eine Weile auf sich warten lassen. Was möglich wäre, ist, dass man den Impfstoff schon vor einer Zulassung freigibt. Das heißt, dass man den sozusagen in der Notverordnung besonders wichtigen Personengruppen zur Verfügung stellt, also zum Beispiel ärztlichem Personal. Das könnte dann vielleicht tatsächlich schon im Herbst passieren. Aber wie gesagt, da sind jetzt sehr viele Fragezeichen dabei. Wir haben solche Meldungen schon aus verschiedenen Ländern gehört.
Die aktuellen Fragen und aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie. Volkert Wildermuth, vielen Dank für diese Einschätzung.